ARD. Das eine ist die Schuld, die man ungern wahrhaben will. Das andere ist dieser furchtbare Mechanismus, dass immer irgendwer schuld sein muss an etwas, was mir oder uns allen passiert ist. Und diese beiden Pole wollen wir heute mal beleuchten.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.
Sehr herzlich willkommen. Das ist klasse, dass Sie alle wieder dabei sind. Petra natürlich auch. Hier ist eine neue Folge von Bleib Mensch. Die können Sie natürlich auch in der ARD Audiothek hören. Und ich freue mich, weil es mal wieder so ein Thema ist, dem ich mich in einem anderen Rahmen oder Format nicht so widmen würde, Petra. Das mache ich wirklich nur mit dir, nur hier. Und es ist wie irgendwie so ein geschützter Raum, in dem man einfach mal ein bisschen hirnen kann. Das finde ich immer so herrlich.
Ja, hallo Arne, schön, dass wir heute zusammen hirnen, so zu zweit. Und es ist aber gleichzeitig auch ein heikles Thema, finde ich, weil wir ja heute über Schuld reden.
Ja.
Oder genauer gesagt über die Frage, warum das Bedürfnis so groß ist, dass immer wer an irgendwas schuld sein muss.
Zum Beispiel, ja, das ist wirklich, also ich habe auch vorher gedacht, boah, was ist das schon wieder für ein Thema? Und dann habe ich mich damit befasst und es wurde irgendwie immer runder und immer interessanter für mich. Und also es ist ja irgendwie so, wir haben immer hier die großen Fragen des Lebens und es ist so eine Art Philosophie-Grundkurs, Psychologie-Grundkurs, irgendwie ein bisschen was von allem. Und wie sind wir eigentlich auf unser heutiges Thema nochmal gekommen? Weißt du das eigentlich? Oder,
Ich habe mich auch gefragt, woran es liegt. Man könnte ja denken, es läge an der Vater unser Bitte und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Aber es hatte gar keinen religiösen Hintergrund, sondern wir sind darüber, glaube ich, wir sind darauf gestoßen, weil wir in so einem gesellschaftlichen Klima rund um den Wahlkampf den Eindruck hatten, dass immer stärker die Frage beantwortet werden soll, wer ist jetzt schuld an dem ökonomischen Desaster in Deutschland, daran, dass die Züge nie fahren, dass die Schulen so aussehen, wie sie aussehen. Das Migrationsthema kriegte eben auch seinen Zungenschlag. Da konnte man plötzlich gar nicht mehr nüchtern über andere Formen der Migrationsdebatte reden, sondern es wurden dann plötzlich die allein Schuldigen für alles Mögliche ausgemacht. Und mal dahinter zu gucken, was ist das eigentlich und woher kommt dieses Bedürfnis? So ist es, glaube ich, entstanden.
Ja, stimmt. Oder zum Beispiel, wer war schuld am Ampel aus? Also es ist ein großes Thema. Und ich habe aber gemerkt, das ist ja, also jetzt hast du schon so ein bisschen die Herkunft so politisch gerade eine große Frage oder in Deutschland gerade eine große Frage. Aber ich fand, im Privaten ist das auch ein riesiges, irres Thema. Und deshalb wird das heute, glaube ich, auch sehr faszinierend, weil, also es geht um Schuld, es geht um den Umgang mit Schuld. Allein schon ein großes, ein heftiges, krasses Wort, aber vor allem ein heftiges Gefühl, dachte ich auch, oder?
Ein Schuldgefühl? Und es gibt ganz viele Missverständnisse, die auch was mit den Nachwirkungen der christlichen Traditionen zu tun haben, die manchmal jedenfalls Beschuldigungen oder Schuld auch als pädagogische Maßnahme gebraucht hat. Und Schuldgefühle entstehen seltsamerweise ganz oft an Orten, wo Menschen etwas Schlimmes geschehen ist und sie gerade nicht verantwortlich sind für irgendetwas. Mhm. Und deswegen war uns das, glaube ich, beiden wichtig zu fragen, wieso Menschen sich so niederdrücken lassen von Schuldgefühlen und andererseits das Bedürfnis immer entsteht, Schuldige zu suchen,
ja,
für die man dann auch verantwortlich sein kann, beziehungsweise Verantwortung auch abgeben kann an die vermeintlich Schuldigen.
Ich habe da auch echt spannende Antworten gefunden. Ich bin auch gespannt, was du dazu sagst. Aber vielleicht nochmal so zum Einstieg. Ich habe mal auch in Duden geguckt. Ja? Also einfach mal Begriff Schuld. Also laut Duden ist das die Verantwortung für etwas Unangenehmes, für etwas Böses oder für ein Unglück. Also es klingt automatisch, finde ich, immer total nach Abgrund. Und darum wird es, glaube ich, auch irgendwie wenig thematisiert und vielleicht auch häufig, glaube ich, tabuisiert. Ich weiß nicht, ob ich mich überhaupt mit irgendwem schon mal in meinem Freundeskreis zum Beispiel über das Thema Schuld unterhalten hätte. Und es ist ein Urthema auch, weil Schuld und Sünde ja in allen Religionen eine große Rolle gespielt hat, seit tausenden von Jahren. Und du hast es eben, glaube ich, auch angedeutet, oder das meintest du sicherlich, dass es häufig auch wie so eine soziale Funktion hatte, so weil es irgendwie Schuld suggeriert, man hätte gegen eine Regel verstoßen und muss es wieder gut machen, so ein bisschen, oder?
Ich glaube, man kann zwei Sachen dazu sagen. Zum einen gibt es ja keine menschliche Existenz, die nicht irgendwann die Erfahrung hat, anderen etwas schuldig geblieben zu sein oder schuldig geworden zu sein. Ja, weil man mit seiner Wut Dinge sagt, die man niemals hätte sagen dürfen, weil man möglicherweise auch anderen in dem Sinne etwas schuldig geblieben ist, als sie sich etwas erhofft haben, was man dann zu geben nicht bereit ist. Das gibt es im ganz Kleinen bis ins ganz Große, bis hin zu Fragen von sexualisierter Gewalt, bis hin zu Mord und Totschlag oder Gewaltandrohung. Also es gibt kein Leben, ohne dass man schuldig wird an anderen. Gleichzeitig gibt es dieses Phänomen, dass man immer Schuldige sucht, auch in Kontexten, wo man eigentlich gar nicht nach Schuld fragen könnte, weil manchmal Dinge so sind, wie sie sind, weil es Dynamiken gibt, weil es Entwicklungen gibt. Und gerade wenn Gesellschaften hoch verunsichert sind, besteht die Tendenz, irgendeiner Minderheit, irgendwelchen Menschengruppen oder vielleicht auch Einzelnen die Schuld für alles zu geben. Das nennt man dann die Sündenbock-Theorie. Also möglichst alles, was einem selber auch passiert und was man vielleicht sogar auch selber unternommen hat, jemandem zuzuschreiben, denen und die man dann verantwortlich dafür machen kann. Mhm. Am besten kann man sie dann auch noch in irgendeiner Weise bestrafen oder vertreiben oder wie auch immer. Das ist eine Idee oder ein Konzept, wie Gesellschaften sich entlasten. Das ist so alt wie die Menschheit, aber tritt mittlerweile in besonders harter Form auf, etwa in den sozialen Medien. Aber auch da, wo man merkt, wo einzelne Gruppen schuldig gemacht werden für alles, was zum Beispiel in Deutschland gerade schiefläuft. Stichwort Migranten. Oder das ist ein anderes tiefes Thema, was auch viele, die sich mit Seelsorge oder Psychologie befassen, beschäftigt. Wenn jemand eine schwere Krankheit kriegt, immer noch zu fragen, habe ich was falsch gemacht? Ist es eine Strafe? Mhm. Bin ich irgendwo schuldig geworden? Obwohl man ja sagen würde, aus der Perspektive der modernen Medizin, ist das völlig zufällig, ob eine Krebszelle in deinem und meinem Körper wächst oder nicht. Trotzdem wird das immer noch auch mit Schuldfragen verkoppelt.
Und ich finde immer mit so einem negativen Konnotation, es ist immer so ein ganz, ganz schwieriges, schlechtes Umfeld um diesen Begriff herum, ob es jetzt politisch ist. Also ich meine allein so eine Debatte, wer schuld ist, wohin führt die? So, dass ich mich gefragt habe, wie man dieses Konzept von Schuld vielleicht mal erstmal ans Tageslicht zurren und zerren kann und angucken kann und vielleicht überwinden kann. Es gibt ja auch zum Beispiel so ganz konkrete Alltagsbeispiele. Du hast gesagt, ne, in jedem Leben kommt das irgendwie vor. Es ist absolut menschlich. Ja, unser Podcast heißt ja Bleib Mensch. Also Schuld scheint offenbar irgendwie dazu zu gehören. Und da habe ich mal für mich so gedacht, okay, was fällt mir alles ein? Man kann Schuld an einem Autounfall haben, an einem anderen verhängnisvollen Unfall. Ich bin vielleicht schuld, dass meine Kinder so schwer durchs Leben kommen, dass sie sich nicht verstehen oder dass meine Eltern so einsam sind und ich bin gerade so weit weg und die kommen alleine irgendwie nicht so gut klar. Oder dass meine Schwester immer denkt, die ist zu kurz gekommen. Oder lag es an mir, dass die Ehe gescheitert ist, die Beziehung. Also es gibt ja tausend Beispiele aus dem Alltag. Und ganz spannend neulich, ich habe ein Interview mit einer Schauspielerin geführt. Die sagte auch zum Beispiel, in ihrer Familie war Schuld immer ein ganz großes Familienthema, weil der Vater katholischer Priester war. Und der hat sein Zölibat gebrochen für die Familie, für die Liebe. Und sie wiederum fühlte sich bis ins Erwachsenenalter schuldig, weil der Vater seinen Job verloren hat. Und da habe ich so gedacht, das ist auch ein gutes, in Anführungszeichen, gutes Beispiel dafür, wie perfide auch das Konzept und das Gefühl von Schuld sein kann. Wie es sich du hast vorhin, glaube ich, auch schon, so einen erdrücken kann. Oder?
Also, naja, es ist so ambivalent. Einerseits finde ich wichtig anzuerkennen, dass wir nicht durchs Leben kommen, ohne anderen etwas schuldig zu bleiben oder auch wirklich schuldig zu werden, im Kleinen wie im Großen. Weil wir nicht perfekt sind, weil Beziehungen gestört sind, weil wir selber möglicherweise auch emotional nicht in der Lage sind, Dinge zu tun, von denen wir eigentlich wissen, dass sie gut wären, vielleicht sogar auch für uns selbst. Und das andere sind aber Vorstellungen, die von außen kommen und die Menschen eine Schuld einreden, die sie unter Umständen ein Leben lang prägt, weil es eine Abweichung vom Normkonzept des Elternhauses ist oder weil sie sich vielleicht auch etwas trauen, was andere problematisch bis falsch finden. Und deswegen entsteht das Schuldgefühl manchmal auch, wenn sich Moralkonzepte reiben einfach, wenn etwa in traditionellen Zusammenhängen man groß wird und sich dann für einen ganz anderen Lebensstil entscheidet. Und da wird dann Schuld manchmal auch übertragen, obwohl man weiß, eigentlich kann ich doch so leben. Es ist doch in Ordnung so. Und trotzdem bleibt dieses Schuldgefühl, weil man sich auseinandersetzen muss mit so manchmal auch sehr kindlichen Vorstellungen, wie das Leben so zu sein hat. Das andere ist aber diese Frage der Sündenböcke. Also, dass man immer sucht, wer kann Schuld an meinem Unglück haben, damit ich die dann verantwortlich machen kann, anstatt Selbstverantwortung für mich zu übernehmen. Und das sind so beide Figuren, die so im Hintergrund und im Untergrund nach wie vor wirken, obwohl Schuld ja ganz stark auch mit Religionen verbunden wird und Menschen, die überhaupt nicht mehr religiös sind, ja trotzdem sich in so Schuldzusammenhänge verstricken lassen.
Ja, ich finde, wenn ich das alles so anhöre, ich kann an keinem davon, an nichts davon, kann ich irgendwas Positives irgendwie herausholen, dass ich so denke, oh Mann, das gibt's doch gar nicht. Es ist doch etwas, was man insgesamt irgendwie überwinden und abschütteln
müsste. Das ist ja anders.
Ja, deshalb finde ich das, aber erzähl, gerne.
Also ja, das ist unangenehm, aber es gehört eben auch zu den unangenehmen Dingen des Lebens, dass man sich solchen Wahrheiten stellt. Und zwar im doppelten Sinne, dass man selber anderen etwas schuldig bleibt und sich sogar schuldig macht. Weil man Menschen verletzt, weil man bis hin zu Gewalttätigkeit auch im verbalen Sinne anderen etwas schuldig bleibt an Zuwendung, an Liebe, an Begleitung. Und das anzuerkennen ist ja mit dem Schuldbegriff verbunden. Es ist ein gestörtes Beziehungsverhältnis. Und das zu leugnen und einfach zu sagen, ich bin halt wie ich bin und dann müssen die anderen eben damit leben, dass ich links und rechts weinende und schmerzende Menschen hinterlasse, anzuerkennen, dass Leben immer auch schuldig sein bedeutet. Ja. Und dann aber, und das finde ich die Pointe, erst wenn man das anerkennt, dass man anderen etwas schuldig bleibt, kann man dann ja auch von dieser Schuld befreit werden oder sich befreien lassen, indem man jemanden zum Beispiel um Vergebung bittet. Das ist ja dann das Entschuldungsprogramm, dass die andere, die ich möglicherweise schwer verletzt habe, irgendwann in der Lage ist, mir zu sagen, ich vergebe dir. Und wenn man diese Beziehungsdimension ganz außen vor lässt, verstrickt man sich entweder in so eine Tragik, dann ist halt alles so, wie es ist, oder man rechtfertigt sich immer so selbst, dass diejenigen, die dann möglicherweise auch diejenigen sind, die man tief verletzt hat oder geschädigt hat, hilflos zurückbleiben, weil man sich selber immer sagt, so ein trauriges Gefühl mit mir selbst mag ich nicht, also verdränge ich die Schuld.
Aber okay, bin ich bei dir, dann geht es mir auch nicht darum, heute sozusagen dieses Konzept zu tilgen, sondern ich glaube, es geht mir um einen anderen Umgang damit, weil das finde ich häufig noch anders und falsch gemacht wird. Und dann ist mir auch aufgefallen, da kommen wir auch noch ein bisschen hin, mir noch aufgefallen, dass es, glaube ich, auch so schwer ist, weil man sich bei diesem Thema vor allem auch ein Stück weit selbst verzeihen muss. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich somit das Schwerste. Ne? Man kann anderen verzeihen, man kann andere um Verzeihung bitten, auch schon manchen fällt das nicht so leicht, aber sich selber zu verzeihen,
ja, das ist interessant, dass du das sagst. Das glaube ich in der Tat auch. Also gerade wenn man mit einem halbwegs geschärften Gewissen durch die Welt rennt, ist es so, dass das Gegenüber dann vielleicht schon längst gesagt hat, ach, ich verzeih dir das oder so schlimm war das gar nicht oder mach dir keine Gedanken, ich kenne den Kontext und habe verstanden, wieso du so ausgerastet bist oder wieso du mir diese E-Mail geschrieben hast und man selber dann aber mit seinem Spiegelbild so hadert. Das hat auch was damit zu tun natürlich, dass das dem Selbstbild nicht entspricht, das man von sich hat und dass man dann in manchen Situationen ein Schuldgefühl gegenüber sich selbst entwickelt, weil man seinen Ansprüchen eben nicht genügt. Aber auch da muss man natürlich sagen, dass man dann so an sich selbst festhält in seinen Defiziten, hat ja auch was damit zu tun, dass das Bild von sich selbst vielleicht überhöht ist und dass man sich eigentlich glanzvoller darstellen möchte, als man dann in Wahrheit ist.
Wahrscheinlich auch. Also so dieses, wenn man so, das passt nicht zu den Ansprüchen, die man zu sich hat. Vielleicht ist dann Scham auch ein großes Thema. Und was ich noch gefunden habe, da bin ich gespannt, was du davon hältst, ist die Psychologin Maren Wichers sagt, also weil ja die Frage ist, warum manche Menschen in diesem Schuldgefühl so drin sind und schwer rauskommen. Und sie sagt, dass das Schuldgefühl uns vor einem anderen Gefühl schützt, das noch schwerer zu ertragen wäre. Und das ist das Gefühl von Hilflosigkeit. Das ist nach ihrer Theorie der unangenehmste Zustand, in dem sich unser Gehirn befinden kann, weil es bedeutet quasi, ich bin handlungsunfähig. Und da wir Menschen uns nicht handlungsfähig fühlen möchten, macht unser Gehirn enorm viel, das nicht zu empfinden. Und deshalb sagt sie, dass das eine Reaktion häufig ist, in der Schuld zu bleiben.
Das ist ganz plausibel.
Oder in die Schuld hineinzugehen.
Weil Schuld ja dann wenigstens etwas verantwortlich identifiziert. Das geht in Bezug auf uns selbst oder die Beziehung, bezieht sich aber auch in der Sozialpsychologie auf das, was Gesellschaften machen, nämlich jemandem die Schuld für irgendetwas zu geben, weil es entlastet, weil es die Welt sortiert, weil es etwas erklärt. Und gerade in Zeiten großer Unsicherheit ist das ein Mechanismus, der eben nicht nur in so vormodernen Gesellschaften üblich war und der ja auch zu schlimmen Pogromen und allem Möglichen geführt hat, sondern in so einer superpluralen Gesellschaft ist es trotzdem so, dass Leute sich Schuldige aussuchen. Also diejenigen, die vermeintlich dafür verantwortlich zu machen sind, dass alles so ist, wie es ist. Mhm. Und das Problem dabei ist, manchmal gibt es ja auch Leute, die Verantwortung haben. Aber aus dieser diffusen Unsicherheit und Ohnmacht und Hilflosigkeit heraus, dann Fragen der Schuld zu machen, führt eben in der Tat für diejenigen, die so jemanden identifizieren, zu einer großen Entlastung. Diejenigen, die sich dann aber beschuldigt sehen, haben überhaupt gar keine Möglichkeit, sich dazu verhalten können.
Ja, also das ist man sozusagen, anstatt dass man hilflos ist, dass man jemand hat, der verantwortlich ist, kann wer anders sein? Oder, wie wir es eben hatten, auch ich selber.
Leider ja, genau.
Ne? Und ich habe eine Erklärung und kann, ja, weiß ich, fühle mich einfach nicht mehr hilflos.
Und deswegen erklären ja immer noch Menschen etwa eine schwere Erkrankung damit, dass sie offensichtlich an irgendeinem Punkt ihres Lebens gefehlt haben, anderen etwas schuldig geblieben sind, also selber Schuld haben. Und das Schlimme ist, wenn das dann noch flankiert wird durch so eine Rhetorik wie, ja, hättest du dich mal besser ernährt oder hättest du mal mehr Sport gemacht oder so. Also so eigentlich ganz vernünftige Erklärungen führen dann dazu, dass so ein Schuldgefühl noch stärker wächst, weil es auch noch durch vermeintlich objektive Daten gefördert wird, dieses Gefühl.
Das finde ich jetzt zum Beispiel noch so ein relativ in Anführungszeichen eine leichte Schuld. Ne? Also so, wenn es jetzt darum geht, dein körperlicher Zustand oder wie sehr hast du dich um dich selbst gekümmert. Aber es gibt ja auch so wirklich so diese anderen Beispiele, die ich gerade genannt habe. Ich nehme an, du als Pastorin, Seelsorgerin kennst auch krasse Schuldthemen in die Familien, in die du da so reinblickst. Nochmal die Psychologin Maren Wiechers, es gibt so ein paar Ratschläge, was man irgendwie tun sollte, um zu hinterfragen, ob man tatsächlich Schuld auf sich geladen hat. Relativ naheliegend, ich zähle sie trotzdem auf. Also das eine ist zum Beispiel, man sollte sich fragen, war ich tatsächlich in der Lage, das Ereignis, was da stattgefunden hat, zu beeinflussen? Wie viel Prozent davon ist mein Anteil? Wer könnte sonst noch Verantwortung dafür tragen? Und ganz wichtig finde ich, offen ansprechen und Kontakt suchen, auch zu der Person, mit der man eventuell dieses harte Thema hat oder zu den Personen im Plural, weil wenn man das nicht tut, und ich fand, das leuchtete mir sehr ein, fühlt man sich sein Leben weiter schuldig und dazu auch noch schlecht, weil man den Kontakt vielleicht abgebrochen hat. Also, weißt du, dass das
ja,
nicht
und manchmal,
funktioniert.
Genau, und manchmal verselbstständigt sich ja dieses Schuldigsein so sehr, dass man dann zwar Kontakt Abbruch praktiziert, aber gar kein realistisches Verhältnis mehr hat zu dem, was der andere dann eigentlich dazu sagen würde, der möglicherweise dieses Schuldigsein gar nicht so empfunden hat. Das ist etwas, was man in der Seelsorge auch häufiger erlebt, dass Menschen sich dann jahrelang so reinfräsen in eine Situation, etwa Geschwister, die an irgendeiner Stelle aneinander geraten und 15 Jahre später immer noch mit dieser Schuld leben, während dann die Schwester oder der Bruder nach so einem Erbstreit längst gesagt hat, ich habe das längst vergessen, hättest du dich doch mal gemeldet, und das 10 Jahre später dann erst zu so einer Klärung kommt.
Ja.
Deswegen finde ich auch wichtig, dass es sich nicht selbst verselbstständigt und man immer überlegt, gibt es so Momente der eigenen Verantwortung, wie kann ich dann Verantwortung übernehmen? Das gehört nämlich auch dazu. Denn man muss sagen, umgekehrt ist es auch so, dass wir an vielen Punkten das Schuldigwerden natürlich kleinreden oder kleingeredet haben, etwa Gewalt in der Familie. Und dann davon ausgehen, dass Menschen sich damit schon irgendwie arrangieren müssen. Und man sieht das auch daran, Schuld wird sogar vererbt. Man weiß, dass das etwa die Kriegskindergeneration immer noch oder sogar die Enkelgeneration oft schwer damit zu kämpfen hat, wenn deutlich wird, dass etwa einer der Großväter ein SS-Mann war, dem man nachweisen kann, dass er sich an Erschießungskommandos beteiligt hat. Und deswegen gehört zu dieser Schuldfrage zum einen die Auseinandersetzung damit, was sind eigentlich Anteile, und wenn dann aber so etwas wie das Schuldigwerden auch identifiziert wird, muss man das auch bearbeiten und man muss dem dann diesem Bösen, diesem Abgrund auch ins Gesicht sehen, anstatt zu denken, da wächst schon irgendwann Gras darüber und dann erledigt sich das von selbst, denn das stimmt gerade in Familienverhältnissen überhaupt nicht.
Ja, du, ich habe dazu passt mal wieder ein Zitat heute mitgebracht, habe ich ewig nicht gemacht, aber ich fand es einfach gut, diesen Satz, übrigens 2500 Jahre alt, von Aischylos, griechischer Tragödiendichter. alte Schuld zeugt gern neue Schuld. Und das ist so ein bisschen so. Du hast ja gerade dieses mit der Familiengeschichte und dem SS-Mann, der da in der Familie gewesen ist. Und ich dachte so, als ich das gelesen habe, diesen Satz und das, was du gerade gesagt hast, dass da in der Tat daraus ja die Verpflichtung kommt, dass man diese Themen angeht. Gut, dazu muss man schon auch ein bisschen reifer und erwachsener sein und irgendwie auch mutig, ne?
Es sind ja eben in der Tat unangenehme Themen, da hast du schon recht. Aber Verdrängung, Vertuschung, ja. Lüge verhindert ja nicht die Folgen dieser Schuld. Und deswegen braucht man, glaube ich, und das ist vielleicht auch die Pointe dieses Podcasts, beides. Man muss sich mit Schuld ernsthaft auseinandersetzen. Aber auch insofern, dass möglicherweise das Schuldgefühl, was man entwickelt hat, gar keinen Anlass hat. Außer, dass man auf diese Weise versucht, die Welt irgendwie zu ordnen und zu verstehen. Mhm. Und auf der anderen Seite aber ja immer mit Verharmlosungstendenzen sich auseinandersetzen muss. Also wenn man etwa sieht, wie Gewalt als Erziehungsmittel noch lange in Familien praktiziert wurde, dann stirbt jetzt eine Generation, die noch übelst geprügelt wurde, auch in der Schule körperlich verletzt wurde. Und das hat eben Folgen, die man dann oft erst merkt, wenn man Menschen im Sterben begleitet. Und das große Thema etwa in meiner Institution, die Auseinandersetzung mit sexualisierter Gewalt, ist auch so ein Thema. Da gibt es eben Schuldige. Und die Verantwortung dann zu übernehmen, anstatt die Dinge kleinzureden oder etwa zu sagen, da sind Leute überempfindlich. Das gehört auch zu diesem unangenehmen Thema. Und gleichzeitig daran zu erinnern, dass man Menschen auf übelste Weise, gerade Kindern, auch Schuldgefühle einreden kann, von denen sie sich ihr Leben lang nicht wieder befreien.
Ja, da habe ich dann auch übrigens, also im Zuge der Auseinandersetzung mit diesem Thema, dachte ich dann irgendwann auch, war vielleicht die Beichte doch eine ganz gute Idee?
Auf jeden Fall. Also wenn sie nicht missbräuchlich benutzt wurde, sondern wenn das der Ort war, wo man auch eigene Schuld offen ansprechen und bekennen durfte. Und dabei bleibt es ja dann nicht. Das Großartige, finde ich, an dem christlichen Glauben ist, dass die Auseinandersetzung mit der Schuld ja der Tatsache dient, dass man davon befreit werden kann. Man kann sich aber nicht selber davon befreien. Und das ist, glaube ich, ein Schlüssel, sondern man muss sich das von außen auch zusagen lassen. Und deswegen kann es auch sein, dass man mal ziemlich lange darauf wartet, dass jemand sagt, ich kann dir das jetzt vergeben. Also es ist kein Automatismus, dass in dem Moment, wo man sagt, ich habe da Mist gebaut, das Gegenüber sofort sagt, ist vergessen.
Ja.
Das ist ja dann manchmal auch so eine falsche Hoffnung, die mit dem Gedanken der Vergebung verbunden wird. Das kann Jahre dauern, weil diejenigen, die das mit sich entscheiden müssen, diejenigen sind, denen Unrecht geschehen ist und nicht denen, die anderen etwas schuldig geblieben sind. Und gleichzeitig sensibel dafür zu sein, wie man etwa auch in der Begleitung der eigenen Kinder möglicherweise denen ganz unbewusst aufgrund der eigenen Lebensvorstellungen Schuldgefühle aufredet, von denen, die sich auch im Laufe ihres Lebens nur schwer wieder erholen können.
Du bist immer noch bei der Beichte gedanklich, entschuldige?
Nee, ich bin dabei, immer diese beiden Dimensionen aufzuzeigen. Also das eine, dass man Schuld wirklich benennen muss, bevor sie vergeben werden kann. Auf der anderen Seite aber sagen muss, dass man Menschen, und da hat die Kirche durchaus auch ihren Anteil, natürlich Schuldgefühle als Erziehungsmittel mit auf den Weg bringt, die gar nichts mit dem Schuldigwerden zu tun haben, sondern mit bestimmten Vorstellungen gelingenden Lebens, auch mit Moralvorstellungen, von denen Menschen sich dann ihr Leben lang nicht wieder erholen.
Ja, okay. Und ich hatte auch noch so bei dem Gedanken, also bei der Beichte, dass, glaube ich, auch da man nochmal betonen muss, dass viele Menschen sich ja überhaupt, glaube ich, nur schuldig fühlen, weil es diese Form der Entschuldigung gibt. Und ich weiß noch von meiner Cousine, die dann bei der Kommunion, glaube ich, da müssen die doch ihre erste Beichte ablegen.
Also wenn man dann anfängt, Sünden erfinden zu müssen, dann,
ja, so.
Dann ist das Konzept auch, also ist der ganze Gedanke dahinter überhaupt nicht verstanden.
Und das war damals so. Ich meine, das ist ja dann 10 Jahre alt und er hat mit mir gesprochen und sagte, ja, ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. So. Und also kann auch kontraproduktiv sein, aber vielleicht habe ich irgendwo gelesen, auch, dass es so eine andere Art der Beichte ist. Und das kann einfach ja auch sich einem Freund oder einer Freundin anzuvertrauen. Und all diese Dinge, die einen belasten, auch mal zu sagen. Weil wenn man gar niemanden hat für das Innerste, außer sich selbst, dann ist man möglicherweise auch einsam. Das macht auch bitter. Und zur Beichte habe ich noch gefunden von Dietrich Bonhoeffer. Finde ich ein gutes Konzept oder eine ganz, ganz guten Gedanken. Und zwar der Satz, so ein bisschen abgewandelt, kommt von ihm: Die Beichte ist der Durchbruch zur Gemeinschaft. Mhm. Weil ich hatte gerade diesen Gedanken mit Einsamkeit. Mhm. Weil die Sünde oder Schuld will mit dem Menschen allein sein. Sie entzieht ihn der Gemeinschaft. Und je einsamer der Mensch wird, desto zerstörender wird die Macht der Schuld oder der Sünde. Und je tiefer die Verstrickung, desto heilloser die Einsamkeit. Total einleuchtend, oder?
Ja, weil das ja Beziehungsstörungen sind. Wir hatten ja so ganz viele Alltagssituationen ausgemacht, wo man sofort merkt, mit Schuld ist gemeint eine Beziehungsstörung. Und die kann ganz erheblich sein, etwa wenn es um Gewalt geht oder Betrug oder Verrat. Die kann ja aber auch nur eine kleine Irritation einer Beziehung sein. Und deswegen ist das immer der Weg in die Einsamkeit, der Isolation, weil es eben eine gestörte Beziehung ist, eine verletzte Beziehung, vielleicht sogar auch eine tote Beziehung. Mhm. Und deswegen ist das Thema Schuld in doppeltem Sinne eins, was in der Tat einsam macht. Die Auseinandersetzung mit Fragen des Schuldigwerdens machen Beziehungen allerdings auch erwachsen und qualifizieren sie, weil man dann, wenn es gut läuft, ja auch in Beziehungsnetzen zu Hause ist, in denen man auch anderen mal was schuldig bleiben darf, weil man das auch sagen darf und nicht immer perfekt sein muss. Und dann sowas wie Versöhnung zu erleben, ist ja auch ein ganz großartiger Moment. Also jeder, der das schon mal gemerkt hat, was das bedeutet, sich nach einem richtig heftigen Streit wieder in den Armen zu liegen, dem ist das, glaube ich, deutlich, was das für ein großartiges Gefühl ist, diese Schuld auch hinter sich zu lassen, weil die Beziehung das nicht nur aushält, sondern vielleicht sogar auch stärker geworden ist. Mhm. Und ja, deswegen gehört dieser Aspekt der Versöhnung eigentlich mit zu dieser Auseinandersetzung mit Schuld.
Ja, finde ich gut. Vielleicht so als Zwischenfazit, dass man jetzt ziehen kann, dass wir so einen gestörten Umgang mit Schuld diagnostizieren, ja, in vielen Bereichen, also auch im Privaten, was wir jetzt viel hatten, und dass man den irgendwie, diesen gestörten Umgang überwindet und damit besser umgeht, weil man dann eventuell, und die Dreher wollen wir heute vielleicht auch nochmal ganz kurz denken, auch in der politischen Diskussion vielleicht auch ein bisschen besser das einschätzen kann, damit umgehen kann. Also da haben wir ja gerade auch, Schuldumkehr ist ja irgendwie gerade aktuell so ein Ding, wenn man so hört, wie Trump der Ukraine vorwirft, dass sie diesen Krieg begonnen hat. Oder was hatten wir vorhin noch? Die Diskussion ums Ampel aus. Du hattest noch im Vorgespräch irgend so ein Beispiel.
Naja, man konnte das an der Migrationsdebatte ganz gut sehen. Es gibt ja gute Gründe, dass wir diskutieren, welche Art von Einwanderung brauchen wir eigentlich? Was bedeutet das eigentlich, mit illegaler Migration umzugehen. Wenn aber plötzlich der Eindruck entsteht, dass Migration eigentlich Schuld ist an allem, was in Deutschland nicht funktioniert,
ja,
dann wird deutlich, das ist genau so eine Sündenbockfigur, die dann auch schlimme Ausmaße hat, weil daraus ja dann auch Taten abgeleitet werden. Und das ist so ein Beispiel, wo man dann sehr kritisch sein muss mit dieser Art von Schuldumkehr oder der Sehnsucht danach, Schuldige auszumachen, die für das Desaster, was man dann empfindet, das Vermeintliche oder das Echte, Verantwortung tragen.
Ja, vor allem scheint es, dass man über Schuld vermeintlich auch wirklich so Unwahrheiten leicht transportieren kann, weil es so dieses wabernde, emotionale, große Thema ist und auch diese Umkehr betreiben kann und sich dann da auf einen falschen Pfad führen lässt. Also vielleicht deshalb auch heute diese Folge, dass wir Klarheit in diesen Begriff irgendwie reinkriegen.
Ja, und dass wir jetzt ganz viel über Schuld geredet haben, aber noch nicht über das Beschuldigen, was ja auch eine sehr beliebte Alltagsform ist, anderen etwas zu unterstellen, auch immer das Schlimmste zu unterstellen und diese Beschuldigung, also dieses mit dem Finger auf jemanden zeigen und sagen, du bist schuld, obwohl ich eigentlich gar nicht weiß, ob das stimmt, weil es ja auch einfach Dinge sein können, die so oder so geschehen sind. Also dieses Bedürfnis danach, Leute zu identifizieren und mit dem Finger auf sie zu zeigen und zu sagen, du bist es gewesen. Mhm. Die ist ja sehr, sehr groß und führt dann auch oft dazu, dass man gar nicht mehr nur über die Handlungen redet, sondern über die Person selbst.
Ja.
Und da sind die sozialen Medien auch grandios drin, dass sie nicht nur vermeintlich sagen, daran liegt's wohl, sondern beschuldigen dann auch mit all den Konsequenzen, die das hat, mit Beschimpfung, Beschämung und dann auch, wenn man so will, die Bestrafung rhetorisch selbst in die Hand nehmen, bis hin zur Morddrohung.
Ja, ich überlege gerade, es ist lustig, weil ich selten bei unserer Folge so ein bisschen oder bei unseren Folgen, die wir hatten, so es mir schwer fiel, das Ganze abzubinden und irgendwie in so eine Erkenntnis irgendwie zu kommen. Ich meine, wir hatten so Teilerkenntnisse. Wie können wir denn das jetzt mal zusammenführen? Also wir hatten den privaten Bereich, wir hatten den großen politischen Bereich, wir haben es versucht, so aus der Schmuddelecke rauszuholen, den Begriff und zu enttabuisieren und für einen offenen Umgang mit Schuld zu plädieren. Also was sagen wir, sowohl im privaten als im großen Ganzen?
Schuld ist ein verdrängtes Thema und ich glaube, was wir ja einfach mal versucht haben, die unterschiedlichen Facetten dieses Themas an die Öffentlichkeit zu holen. Das modert so im Dunkeln und es gibt ja auch Phänomene, die auf den ersten Blick gar nicht zusammenhängen, aber das einfach mal deutlich zu machen, dass dieses Schuldthema jedenfalls kein Thema ist, was wir nur in der Vergangenheit sehen, sondern eins, was auf ganz vielen Ebenen auch akut in unser aller Leben eine Rolle spielt.
Mhm. Vielleicht, ich hatte gerade noch das Bild, dieses Thema, diesen Begriff Schuld aus dem Keller holen, aus dem Dunkeln holen, damit er auch nicht mehr instrumentalisiert werden kann. Wollen wir es so machen?
Ja,
klingt gut. Und zwar
gut.
Quasi als alltägliche Übung auch im Privaten. Und wenn Sie ein großes Thema haben, das vielleicht doch zu thematisieren, um nicht einsam damit zu werden. Das wurde ja heute auch klar. Ich überlege gerade so für mich, ja, okay, ja, welche Aufgaben.
Wir sind denjenigen, die
wir
diesen Podcast.
Immer hier so,
nee,
ja.
Ich glaube, wir sind den Hörern und Hörerinnen dieses Podcasts garantiert irgendwas schuldig geblieben und bitten dafür jetzt schon mal um Verzeihung, nicht nur wegen der Sendezeit, auf die wir dann mit dem Finger zeigen können, sondern auch, weil es sich aber lohnt, glaube ich, sich mit diesen Facetten dieses Themas mal auseinanderzusetzen und auch mit seinen eigenen Schuldgefühlen.
Ja, na, es ist immer so bei den Themen, die wir haben. Ganz viel Theorie und am Ende denke ich dann, okay, was heißt das in der Praxis und was nehme ich jetzt mit für den Alltag? Und so zwei Gedanken dazu habe ich schon, die nehme ich jetzt mal mit hier aus der Theorie und versuche die in der Tat auch mal umzusetzen. Ja.
So machen wir das.
Das mache ich. Petra, ich danke dir mal wieder und Ihnen natürlich auch für Ihre Aufmerksamkeit. Hören Sie uns sehr gerne wieder in der neuen Folge von Bleib Mensch. Die finden Sie dann natürlich auch in der ARD Audiothek. Da freuen wir uns sowieso, wenn Sie uns auch abonnieren würden. Und wenn Sie dort sind in der ARD Audiothek, dann doch gerne auch in diesem Zusammenhang mal reinhören in Die Entscheidung von BR24, das sind die Kollegen vom Bayerischen Rundfunk. Da nehmen sich die Hosts Christine Auerbach und Jasmin Brock jeden Monat eine Entscheidung vor. Ja? Und der Podcast ist für alle, die wissen wollen, was Entscheidungen der Vergangenheit mit der Gegenwart zu tun haben. Ich könnte mir vorstellen, dass Schulter auch das ein oder andere Thema spielt. Einmal im Monat ein neues Thema, eine Entscheidung in 3 Folgen erklärt, finden Sie auch in der ARD Audiothek. Petra. Und vergebe uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben
unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Was kein Automatismus ist, denn zwischen dem einen und dem anderen Satz kann sehr, sehr viel Zeit und Arbeit liegen.
Amen. Und vielen Dank. Bis zur nächsten Folge, Petra. Wir hören uns.
Das machen wir.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.